Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Soweit ganz eindeutig klar, oder? Eigentlich einer der schönsten Stellen im ganzen Neuen Testament. Aber dann, Vers 19, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Geister? Gefängnis? Was? Vers 20, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut erstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser. Okay, das verstehen wir. Sintflut. Okay, was hat das damit zu tun? Vers 21. Welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe. Oh, was? Rettet die Taufe uns jetzt? Die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Wunderbar. Gutes Gewissen. Auferstehung. 22. Dieser, Jesus Christus, ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Amen. Vers 18, Vers 22 sagen wir Halleluja, oder? Preis dem Herrn. Was für eine wunderbare Botschaft. Vers 19 bis 21. Okay, was bedeutet das genau? Ich möchte Folgendes heute vorschlagen, und zwar, dass die Verse, die zwischen 18 und 22 sind, mit 18 und 22 verbunden sind. Ich glaube, das können wir gut verstehen. So, die Bedeutung muss im Zusammenhang auch passen. Wir wollen uns das heute anschauen. Ich hoffe, dass wir am Ende wirklich ermutigt sind. Ich möchte den Zusammenhang der gesamten Stelle jetzt noch einmal kurz erwähnen. Es dreht sich um Leid. Wir haben jetzt eben vor ein paar Wochen genau das Thema angeschaut, die wir in Vers 15 finden. Wenn wir leiden als Kinder Gottes, als Menschen, die Jesus persönlich kennen, ist das eine hervorragende Möglichkeit, ein Zeugnis für Jesus zu sein. Und daher sollen wir diese Möglichkeit nicht verschwenden. Wir würden es natürlich verschwenden, wenn wir hoffnungslos, deprimiert, zornig, verbittert mit unserem Leid umgehen würden, statt unser Blick auf Jesus zu richten und in Christus eine große Freude zu haben, weil er alles überwunden hat. Und daher Vers 15 sagt uns, dass wir bereit sein sollen, jederzeit eine Antwort zu geben. Also gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert von uns. Menschen schauen uns an, wenn in der Zeit, wo wir leiden. Sie beobachten uns und sie sagen, wow, da ist eine andere Freude da. Etwas, das ich nicht habe. Man könnte sagen, wie einer letzte Woche erzählt hat, du strahlst, obwohl du leidest. Woher kommt das? Wieso bist du anders? Das ist dieser Zusammenhang. Leiden. Und Petrus, der Apostel Petrus, will die Geschwister in ihrem Leiden ermutigen und stärken und helfen, dass sie bereit sind, auch durch diese Zeiten Jesus zu verherrlichen, aber auch innerlich nicht kaputt zu gehen. Der Herr will nicht, dass du so eine heuchlerische, okay, ich bin Christ, ich leide, und Christen müssten lächeln, wenn sie leiden. Mir geht's gut, ja, mir ist das wunderbar. Aber innerlich, ich bin sehr, sehr zornig. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so eine Art Heuchelei. Wenn es nicht im Herzen ist, dann ist es nicht da. Wir müssen es nicht angeben. Was Petrus uns hier beibringen möchte, ist, hey, es kann in deinem Herzen drin sein. Es soll in deinem Herzen drin sein. Es soll echt sein. Und dann ist es kein Heuchelei, dann ist es echt. Das ist was Wunderschönes. Das ist etwas, das in der Vergangenheit auch viele erlebt haben und viele auch persönlich gezeigt haben. Petrus war aber nicht immer dieser Meinung, dass Leiden für den Herrn okay wäre. Es gibt natürlich diese Stelle in Matthäus Evangelium Kapitel 16, wo der Herr Jesus beginnt, seine Jünger zu erzählen, davon zu erzählen, dass er sterben wird und dass er am dritten Tag auferstehen wird. Und der Petrus damals, er wusste besser. Und es steht in Matthäus Kapitel 16, Vers 22, da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst. Das widerfahre dir nur nicht. Leiden? Du? Jesus? Der Messias? Nein, du sollst regieren. Du sollst herrschen. Leiden? Nein, nein, nein. Komm, Jesus, komm mal her. Komm mal her, wir reden mal kurz miteinander. Ich weiß es besser, Herr Jesus. Du irrst dich hier jetzt. Das erste Mal, dass du dich geirrt hast, aber du irrst dich jetzt. Du sollst nicht leiden. Das ist genau das Problem, das wir als Menschen haben, oder? Wir denken, hey, wenn ich Christ bin, ich soll nicht leiden. Wie kann Jesus oder Gott zulassen, dass ich leide? Oder noch schlimmer, wie könnte der Herr mich in eine Situation hineinführen, wo ich leiden müsste? Aber Moment, das Leben von Jesus war von Anfang bis zum Ende nur Leid. Wenn du es mit seinem Leben im Himmel vergleichst, würdest du meinen, dass hier auf Erde schöner ist als im Himmel? Diese Begrenzung in einem menschlichen Körper zu erleben, schlafen zu müssen, essen zu müssen, das ist schöner als der ewige Zustand des zweiten Person der Gottheit, Jesus, der im Himmel war, von Ewigkeit her? Sein ganzes Leben war ein Leid. Und jetzt aber erzählt er, er wird noch mehr Leid erleben. Eigentlich der Grund, warum er überhaupt gekommen ist. Und was sagt Petrus? Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Was sagt Jesus dann darauf zu Petrus? Er schaut ihm an. Er wandte sich um und sprach zu Petrus. Ich meine, stell dir vor, vielleicht ist Petrus so zu ihm gekommen, hat ihm so im Ohr geflüstert, hey, Jesus, Jesus, nein, nein, so nicht. Und Jesus hört das und er dreht sich um, schaut Petrus in die Augen direkt. Ich meine, stell dir vor, direkt in die Augen. Hast du das mal erlebt? Vielleicht die Kinder hier, Mama und Papa, du hast irgendwas schlecht getan. Mama schaut dich an, jetzt. Okay. Er schaut Petrus an und sagt, oh, weiche von mir, Satan. Weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, ein Stolperstein, eine Hürde. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das ist das Problem, das wir haben. Wir denken nicht so, wie der Herr will, dass wir denken. Nicht so, wie er denkt. Wir denken irdisch und menschlich. Und das Wort will uns zeigen, was die Wahrheit ist, damit die Wahrheit uns frei machen kann. Petrus hat nicht immer gedacht, dass es ein Vorrecht ist, für Jesus zu leiden. Aber dann kam das Kreuz. Und dann kam die Auferstehung. Und dann kam die Begegnung, wo Jesus Petrus direkt anschaute noch einmal und sagte, Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Petrus wusste, ja, und ich will ihn dienen. Und er lebt. Ich habe es nicht verdient. Ich habe eigentlich seine Strafe verdient, aber er hat alles überwunden. Er hat den Tod überwunden. Er hat Satan überwunden. Petrus hat das verstanden. Liebe Geschwister, genau das ist, was in dieser Stelle steht, in 1. Petrusbrief. Ihr dürft und könnt leiden, weil Jesus hat für uns gelitten oder ist für uns gelitten. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er sitzt zu Rechten des Vaters. Preis dem Herrn dafür. So ist es. Christus soll im Mittelpunkt stehen. Und das Wort, das wir hier in dieser Stelle finden, wir haben jetzt gerade eben diese Stelle betrachtet. Das Wort, das im Mittelpunkt hier steht, ist unterworfen. Vers 22. Und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Preis dem Herrn dafür. Was ist denn unser Problem? Unser Problem, warum wir diese Stelle brauchen, warum Gott uns diese Stelle gibt, ist, Wer für Gutes tun leiden muss, wird versucht zu glauben oder zu denken, dass er der Verlierer ist. Ich bin der Verlierer. Ich muss leiden, aber ich tue das, was gut ist, und jetzt trotzdem leide ich. Ich bin der Verlierer. Stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Gar nicht. Wenn du Gott ehrst, bist du nicht der Verlierer. Niemals. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kann man das so sagen? Welche Bäume meine ich hier jetzt? Mein Leid. Vielleicht ist eine gesundheitliche Herausforderung. Vielleicht ist eine politische Herausforderung im Land. Vielleicht ist eine Herausforderung in Beziehungen. Oder vielleicht habe ich irgendwas verloren. Oder keine Ahnung. Irgendwas Schlimmes ist passiert und ich leide. Und ich sehe diese Dinge an. Und das schaue ich mir ganz genau an. Ich sehe diesen Baum. Den Baum vielleicht direkt daneben auch. Aber den Wald sehe ich gar nicht. Und wer ist König dieser Wald? Wer herrscht über alles? Wer kann diese Situation nehmen und verwenden, damit es was Gutes daraus entsteht? Das ist Jesus. Das ist Gott. Und wenn du Gott betrachtest, sind die Bäume gar nicht so wichtig, sondern er, Christus, ist wichtig. Und du willst durch diese schwierige Situation ihn verherrlichen. Und dann bist du frei, weil du kannst dein Ziel immer erreichen. Alles zur Ehre Gottes tun, ob ich leide oder ob es mir gut geht. Mir dreht es nicht um darum, dass ich in Luxus und Saus und Braus lebe. Mir geht es darum, ich lebe für Jesus. Er ist alles für mich. Das ist eine himmlische Gesinnung. Das ist eine neue Denkweise. Das ist, was der Herr Jesus uns schenkt. Und das ist, was Freiheit gibt. Weil dann bist du frei, ob du tatsächlich leiblich frei bist oder sogar in einem Gefängnis sitzt. Du bist frei, egal wo du dich befindest. Weil du durch Christus frei bist. So heute, was wollen wir sehen? Jesus Christus war immer und ist auch heute der Überwinder. Punkt. Das ist, was Petrus hier sagen möchte. Er hat überwunden. Keine Mächte sind größer oder stärker als er. Auch die große politische Mächte, die wir heute um uns herum sehen. Oder die Dinge, die uns verunsichern in unserem Alltagsleben. Vielleicht sogar der Chef, der schaut so allmächtig aus. Aber der ist so ungut oder gemein oder was weiß ich. Ich hoffe, es gibt auch viele Chefs, die wirklich gut und liebevoll sind. Das denke ich auch. Aber es gibt unterschiedliche Bereiche, wo man leiden kann. Alle werden sich eines Tages vor seinem Thron niederknien. Philipper 2, eindeutig. Alle werden sich vor ihm hinbeugen. Das ist einfach so. Das wird so sein. Jesus ist Herr. So, liebe Geschwister, wenn wir leiden, sollen wir und dürfen wir uns darauf fokussieren. Und dadurch auch natürlich große Hoffnung haben. Jesus ist der Sieger. Vers 22, ich lese es noch einmal vor. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Glaubst du das? Kennst du ihn? Ist dir klar, dass auch deine Versuchung, deine Herausforderung, alles, was du erlebst, ihm unterworfen ist? Nichts ist unmöglich für Gott. Wenn er dich dazu aufruft, ihm nachzufolgen, ein heiliges Leben für ihn zu führen, ist seine Gnade genug. Alles ist ihm unterworfen. Und daher haben wir immer Hoffnung in Jesus Christus. Bevor wir das betrachten, ich möchte hier etwas Kurzes ansprechen, das, glaube ich, für uns klar ist, aber man sollte es mal einfach direkt ansprechen. Und zwar, wir haben hier eine Stelle, die wir auslegen. Was heißt auslegen? Das heißt interpretieren. Das heißt, wir lesen diese Worte und dann suchen wir nicht hineinzulesen, sondern herauszulesen, was diese Worte bedeuten. Alles im Leben muss ausgelegt werden. Ich gebe ein Beispiel dafür. Ich habe eine Geschichte gehört, als ich an der Uni war, von einem anderen Studenten, der in einer Reisegruppe dieser Uni unterwegs war. Die haben verschiedene Gemeinden besucht. Und dieser junge Mann war von irgendwo, wo er nicht, lebte nicht nahe zum Meer. Und es gab dann einen Abend, die wurden eingeladen und die Gastgeberin hat das Abendessen gebracht. Und da hat sie sowas auf den Teller gehabt. Der junge Mann schaute das an Und mit großes Erstaunen und lautstark sagte er, das ist die größte Garnele, die ich jemals gesehen habe. Habe ich das richtig ausgesprochen? Garnele? Ja? Die größte Garnele, die ich jemals gesehen habe. Jetzt, ist das eine, hat er das richtig ausgelegt? Garnele schaut so aus. Von der Größe her viel, viel kleiner. Er schaut eben diesen Hummer an und sagte, das ist eine Garnele. Auslegungsfehler. Also der hat es falsch ausgelegt. Warum? Aus seiner Vergangenheit, aus seiner Unkenntnisse. Er hat einen falschen Schluss gezogen, als er diese Garnele angeschaut hat. Bist du jemand, der immer nur in der Stadt aufgewachsen ist, vor 300 Jahren, was weiß ich, und niemals welche Bauerntiere gesehen hast? Vielleicht gehst du am Land und schaust irgendwas an, ein Kuh, und sagst, schau, da ist ein Pferd. Vier Beine, ein Schwanz, ein Kopf. Das ist kein Pferd, das ist ein Kuh. Ja, aber es hat vier Beine, ein Schwanz und Kopf. Ja, aber stimmt, Pferde haben das auch, aber das ist kein Kuh, das ist kein Pferd, das ist ein Kuh. Du musst wissen, was das ist. So, wenn wir diese Stelle betrachten, natürlich müssen wir auslegen. Manche würden dann auch deswegen sagen, die Bibel ist nur eine Auslegungssache. Deswegen, weil man es auslegen muss, kannst du nie wirklich wissen, was da drin steht. Kannst du keine Sicherheit haben, weil der eine meint, es heißt das, und der andere sagt, meint, es heißt das. Und jeder hat seine eigene Meinung. So, wer hat recht? Wer so denkt, aber denkt als Atheist. Denkt, es gäbe keinen Gott. Und wenn du damit beginnst, natürlich wirst du dann das, was Gott uns sagen will, ablehnen. Aber Jesus Christus selbst hat uns gesagt in Johannes Kapitel 14, dass der Geist Gottes kommen wird. Und Johannes Kapitel 16, dass der Geist Gottes uns überführen wird. Und dass der Geist Gottes durch sein Wort wirkt. Der Geist Gottes hilft uns und führt uns, um sein Wort zu verstehen. Und das, was er auch verwendet ist, er gibt uns einen Zusammenhang. Er gibt uns viel, womit wir das vergleichen können. Und daher legen wir Dinge in dem Wort Gottes aus, nicht anhand von dem, was uns nicht klar ist, sondern anhand von dem, was sehr klar ist im Wort Gottes. Wir bevorzugen die Aussagen, die eindeutig klar sind, und würden niemals irgendeine schwierigere Aussage auslegen in einer Art und Weise, die klare Aussagen widerspricht. Weil das wäre natürlich besonders unweise und nicht klug. Das heißt, wenn du vernünftig mit dem Wort Gottes umgehst, kommst du zu einer klaren Herausforderung, aber klare Auslegung für, was eine Stelle bedeuten kann. Ich gebe offen zu, dass diese Stelle, die wir heute vor uns haben, mehrere Auslegungen hat. Es gibt zwei, die ich kenne, die von Geschwistern, die ich glaube auch bibeltreu sind, geglaubt werden. Ich werde heute die Auslegung euch bringen, die ich glaube, mit dem Zusammenhang und gesamten Kontext der Bibel eindeutig nicht falsch ist. Ich weiß, wenn ich das so auslege, verkündige ich Wahrheiten, die im Wort Gottes bewiesen sind. Eindeutig bewiesen, niemand kann das widersprechen. Die andere Auslegung, es gibt Gründe, warum Leute darüber streiten seit Jahren. Wir werden heute diese Stelle betrachten. Die Fragen, die dann natürlich vorkommen in dieser Stelle ist, wo und wie und wann ging Jesus dorthin, zu diesem Gefängnis? Wer sind die Geister im Gefängnis? Wer überhaupt sind diese Geister? Wo ist dieses Gefängnis? Und was hat die Sintflut mit der Taufe zu tun? Okay, ganz klare und vernünftige Fragen. Gute Fragen. Das soll man verstehen. Und ich hoffe, dass wir auch erkennen, dass der Zusammenhang ist der Schlüssel für diese Fragen. Und zum Schluss, wenn du meine Auslegung oder die Auslegung, die ich bringe, heute nicht verstehst, dann bitte rede mit mir nachher. Oder wenn du was anders betrachtest, dann denk darüber nach. Das macht dich jetzt nicht zu einem Ungläubigen oder so. Aber verstehe, der Grund, warum ich diese Auslegung gesucht habe und ausgewählt habe, ist, weil ich zu 100% weiß, dass nichts in dieser Auslegung eine neue Lehre in der Schrift hineinbringt. Oder irgendwas anhand dieser Stelle beweisen will, dass es sonst nirgendwo im Schrift gibt. So lasst uns diese Stelle genauer betrachten heute. Und nochmal, unser Fazit ist ganz einfach, Jesus ist Herr. Und es ist schon immer so gewesen. Und das Petrus will die Geschwister hier ermutigen. So als erstes heute. Christus litt für uns, damit er uns zu Gott führen konnte. Vers 18. Was für eine wunderbare, absolute, herrliche Stelle. Wozu ist Jesus gekommen? Warum spricht Jesus dich an? Er will dich was zum Herrn, zu Gott führen, damit er uns zu Gott führte. Deswegen kam Jesus Christus. Wir sehen hier eine wunderbare Realität. Es verbindet uns. Wir sehen hier Hoffnung. Es verbindet uns mit dem, was er davor gesagt hat. Vers 17. Es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Hier sehen wir, dass wir leiden, weil wir Gutes tun. Vers 18. Verbindet Christus mit unser Leid. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten. Manche von euch haben vielleicht einen Elberfelder. Und im Elberfelder steht das Wort gestorben. Ist Christus für uns gestorben? Und hier sehen wir auch eben einen Unterschied in den Urtexten. Aber noch einmal sehen wir diese Wahrheit und Tatsache, dass die Grundaussage ist Sterben leiden? Ja. Ist Leiden sterben? Ja. Wenn man die zwei griechische Worte betrachtet, die schauen und hören sich sehr ähnlich an. Und man kann verstehen, wie sich das verwechseln könnte. Aber die Lehre wurde hier nicht verändert. Ich finde und glaube, dass die bessere Stelle, besseres Wort ist wirklich, wie ein Schlachter steht hier, ist für uns gelitten. Warum? Weil das diese Verbindung hat mit Vers 17. Auch Jesus ist für dich gelitten. Und das Leiden ist natürlich mit seinem Sterben verbunden. Jesus, der Gerechte, für die Ungerechte. Er ist auch als Gerechter gestorben. Er ist auch als Gerechter für uns aufs Kreuz gegangen, hat dort gelitten. Sein ganzes Leben war ein Leid. Er versteht, was es bedeutet zu leiden. Wir sehen auch hier, dass sein Ziel, so wie auch unser Ziel, wenn wir daran denken, wir sollen eine Antwort geben für die Hoffnung, die in uns liegt. Es soll ein Zeugnis sein. Das soll Menschen zu Gott führen, unser Leid. So ist es auch für Jesus. Warum hat er gelitten? Damit er uns auch zu Gott führen kann. Seht ihr hier diese Verbindung? Petrus sagt, was du leidest in dieser Situation, wo du für Gutes leidest, das verbindet dich mit Christus. Paulus hat es auch so gesagt. Er sagte, ich will dieses Gemeinschaft seines Leidens erkennen. Wenn du leidest und Jesus nicht im Bild hast, dann leidest du ohne Christus. Er will aber mit im Bild sein. Er will mit dir sein. Er will, dass du verstehst, dass er versteht und dass er dich lieb hat. Und er ist auch für dich am Kreuz gestorben und ist für dich gelitten, damit du zu Gott kannst. Und dann bist du wirklich 100% frei. Was für eine wunderbare Stelle. Er hat für unsere Sünden gelitten. Er war gerecht und hat für die Ungerechten gelitten. Sein Ziel. Und das, was dann sein Ziel war, eben, dass wir zu Gott gebracht werden. Und am Ende von Vers 18 sehen wir eine wunderbare Realität. Er wurde getötet nach dem Fleisch. So, am Kreuz ist er wirklich tot. Okay, hier haben wir wieder eine Bestätigung. Es war nicht halbtot, es war jetzt nicht ein bisschen tot. Er wurde getötet nach dem Fleisch. Er war tot. Aber lebendig gemacht durch den Geist. Die Auferstehung Jesu zeigt, dass er überwunden hat. Lebendig gemacht durch den Geist. Er hat seinen Peinigern überwunden. Er ist nicht tot geblieben. Leidest du und vielleicht wirst du sogar sterben für Christus und für Gutes tun? Du bleibst auch nicht tot. Du wirst auch überwinden. Jesus hat das versprochen. Wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, wird ewiges Leben haben. Er wird leben. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das hat Jesus versprochen. Und das kann er, weil er auch heute lebt und weil er Gott ist. Schau Jesus an. Sei von ihm überzeugt. Lebendig gemacht durch den Geist. Er ist 100% gerecht. Er starb, aber er wurde auferweckt. Es gibt uns Hoffnung im Leiden. Wunderbare Realität. Manche wollen hier in Vers 18 sagen, dass dieses Geist kein großes G haben soll, sondern ein kleines. Ich muss ehrlich zugeben, ich kann diese Auslegung schwer nachvollziehen, weil sie behaupten, dass es irgendwie eine Auferweckung des innerlichen Geistes Jesu war, nicht, hat mit Jesu Christ, mit dem Heiligen Geist nichts zu tun, sozusagen, dass in der Zeit am Kreuz, wo er gelitten hat und getrennt war von Gott, da war sein Geist tot. Und dann, nachdem diese Trennung vorbei war, war sein Geist wieder lebendig, neue Geburt. Ich finde das viel zu kompliziert. Ich finde, das ist einfach nicht notwendig. Und es passt wunderbar zusammen mit Vers 19, wenn man das in diesem Zusammenhang betrachtet, als durch den Geist ist er auferweckt worden. Und wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Dass die Kraft des Heiligen Geistes in dieser Erde wirkt. Dass der Geist Gottes diese wirkende Kraft war, der Jesus Christus auferweckt hat. Vers 19 dann geht weiter. So, als erstes aber, Christus litt für uns, damit er uns zu Gott führen kann. Das hoffe ich bleibt in unser Herzen stecken heute und ermutigt uns. Zweitens, Christus wirkt in und durch uns, wie er auch in der Vergangenheit gewirkt hat. Ich finde, was der Petrus hier macht, ist das, was der Autor von Hebräerbrief auch macht in Hebräer Kapitel 11, wo er die Geschwister mitteilen möchte, was ihr erlebt. Euer Glaube ist nichts Neues. Es gibt eine lange Liste von Glaubenshelden. Und nicht alle haben es wunderbar erlebt. Ja, die ersten waren Überwinder und haben wunderbare Wunder erlebt, aber anderen haben nur Schlimmes erlebt. Viele wurden sogar getötet. Aber diese sind Glaubenshelden. Und ich glaube, was Petrus hier tun will, ist, er möchte die Geschwister, die leiden, verbinden mit Noah, mit Geschwister, die davor sind. Und wie? Durch Christus. Habt ihr gewusst, dass Christus durch Noah gepredigt hat? Das ist der Punkt. Das ist die Wahrheit. Niemand kann das verleugnen. Noah hat nicht seine eigene Botschaft gebracht. Es war nicht Noahs Idee zu sagen, Leute, es kommt ein Sintflut, ich baue eine Arche. Ich finde, das wäre gut. Es war nicht Noahs Idee. Es war nicht Noahs Botschaft. Noah hat dafür viel gelitten. 120 Jahre lang. Wir sehen in dieser Stelle etwas Wichtiges. Es steht als erstes in Vers 19, in welchem er auch hinging. In welchem? Im Geist. Jesus ging durch den Geist hin. Wohin? Da, wo Noah war. Und was hat er dort getan? Verkündigt durch Noah. Da siehst du, dass Christus sich mit Noah verbindet. Christus bleibt nicht im Himmel und schaut zu und sagt, ich hoffe, ihr kommt damit irgendwie zurecht. Wenn wir durch Leid gehen, ist er mit uns im Geist und stärkt uns und hilft uns. Und wie Jesus sagte, macht euch keine Sorgen, wenn ihr vor irgendwelche Beamten oder so gebracht werden. Ich werde euch sagen und helfen, damit ihr wisst, was ihr sagen sollt. Müsst nicht lange vorher überlegen. Ich leite euch. In welchem er auch hinging. Und spannend ist auch, dass dieser Verb hinging, ist in Passivform. Das heißt, er wurde hingebracht, sozusagen. Er ging nicht aktiv hin, sondern passiv. Und das passt wunderbar zusammen mit einer Auslegung, das sagt, der Geist Gottes sprach durch Noah. Oder anders gesagt, der Geist des Christus. Und wir haben sogar in 1. Petrus, in Kapitel 1, Vers 11, schon eine Erwähnung, dass die Propheten, als die gesprochen haben, nicht selbst gesprochen haben, sondern der Geist Christi in ihnen hat gewirkt. 1. Petrus 1, Vers 11. Das ist immer der Fall. Wenn wir das so auslegen, sind wir 100% eindeutig im Rahmen der klaren Offenbarung Jesu. Die klare Offenbarung des Wort Gottes. Jesus Christus ist mit uns und spricht durch uns, wenn wir sein Wort verkündigen. Es ist sein Wort. Es ist nicht getrennt von uns. Das erbaut uns. Er lässt uns nie allein und schon gar nicht im Leiden. Er ist immer da. Preis dem Herrn dafür. Aber jetzt diese interessante Formulierung. Und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Oh, was ist jetzt das? Ich möchte als erstes sagen, manche behaupten, es dreht sich hier um tatsächlich Dämonen. Dass Jesus zu einem Ort hingegangen ist, wo Dämonen verkettet sind und eben Dämonen, die zur Zeit Noah gesündigt haben, dort aufbewahrt werden. Ich tue mir hier richtig schwer mit dieser Auslegung, aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, warum würde er dann hier in Vers 20 Geister im Gefängnis sagen, aber dann in Vers 22 nicht sagen, alle Geister im Gefängnis oder alle Geister überhaupt sind ihm unterworfen, sondern in Vers 22 verwendet er das Wort für Engeln und für eben Gewalten und Mächte. Das sind direkte Worte, die darauf beziehen, diese Engelswelt. Wieso sagt er nicht und verwendet nicht die gleiche Wortschatz in Vers 19, die er in Vers 20 verwendet, dann wäre es natürlich ganz eindeutig klar. Aber hier verwendet er ein anderes Wort und unterscheidet zwischen Mächte und Engeln und Gewalten, indem er sagt, Geister im Gefängnis. Und das andere ist, Gefängnis ist ein Wort, das muss nicht unbedingt heißen, dass es ein Ort ist mit so Stahl, Gefängnistüren und dass man nicht raus kann. Insofern, wie kann man das sagen? So Gitter und so meine ich. Es ist ein Ort, wo du eingeschlossen bist, wo du nicht raus kannst. Ein Gefängnis. Das Wort Gefängnis wird auch im Neuen Testament für unterschiedliche Orten der Gefangenschaft oder der Verbundenheit verwendet. Und noch dazu sehen wir hier danach, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben. Vielleicht siehst du auch bei Elberfelde, da steht, die ungehorsam waren. Aber Schlachter hat weigerten zu glauben. Und du stellst dir die Frage, wieso? Das Wort ist eben ein Wort, das auf Griechisch heißt, sich nicht überzeugen ließen. Paitho ist das griechische Wort für überzeugen. Apaitho heißt nicht überzeugen lassen. Und daher ist es auch ein Wort, das oft verwendet wird für Ungehorsam, aber dieser Ungehorsam ist immer in Verbindung mit, ich lasse mich nicht von Wahrheit überzeugen und dieser Wahrheit folgen. Ich lehne die Wahrheit ab, ich lasse mich nicht überzeugen. Ich bin dagegen. So, jetzt hier ist die Frage. Welche Engel hatten die Möglichkeit, auch zur Zeit Noah, sich überzeugen zu lassen, dass sie eigentlich Buße tun sollen und an Gott glauben sollen? Welche Engel können das? Wir wissen aus dem Schrift, die klare Auslegung der Schrift, Aussage der Schrift ist, Engel sind in ihrer Unheiligkeit, Verlorenheit bestätigt. Es gibt keine Errettung für Engel. Die würden gerne verstehen. Die schauen uns Menschen an. Sie beobachten uns und sehen, wir haben diese Möglichkeit, Vergebung zu haben. Und sie staunen und sie betrachten und sie denken, wow, was muss schön sein. Uns steht das nicht zu. So, wenn das jetzt Engel sind, geht Jesus hin und verkündigt. Und die Leute, die glauben, dass er wirklich an Engeln verkündigt hat, glauben sie, dass Jesus ging hin und diesen Engeln, so zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung, ging Jesus zu diesem Gefängnis hin und verkündigte, ich bin der Sieger. Okay, und diese Engel mussten dann, die verkettet waren da unten, mussten sagen, ja, stimmt, ja. Und dann kam die Auferstehung. Ich finde das nicht schlüssig, weil er ist erst Sieger gewesen, nachdem er auferstanden ist. Der Tod war ja die Versöhnung, aber der Sieg war die Auferstehung. Dazwischen ist er tot. Aber wenn er durch Noah redet, und durch Noah, diese Geister im Gefängnis sind, so mal jetzt so, er ging hin und redete zu Noah, zu diejenigen, die jetzt in der Hölle aufbewahrt sind. Ihre Seelen sind jetzt in der Hölle, weil sie damals sich weigerten zu glauben. Und damals sprach Noah, sprach das der Geist des Christus durch Noah diese Menschen an. Und die sind bis heute aufbewahrt für das Gericht Gottes im Gefängnis. Diese Auslegung verbindet uns mit Christus. Und diese Auslegung kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, genau das ist auch, was damals passiert ist und was die Wahrheit entspricht. Die Seelen, die damals ungehorsam waren, die sich nicht überzeugen ließen, nachdem Noah 120 Jahre lang gepredigt hat, warten jetzt einfach auf den zweiten Tod. Eine schreckliche Sache. Aber die Realität ist, Jesus war auch damals Überwinder, weil die 120 Jahre lang leidete Noah und verkündigte und niemand hat ihn ernst genommen. Aber zum Schluss, wer hatte recht? War nicht die überwiegende Mehrheit. Es war diese kleine Minderheit. Es war Noah und seine Frau und seine drei Söhne und ihre Frauen. Diese acht Menschen haben recht gehabt. So leidest du heute und alle schauen dich an und sagen, du bist verrückt. Wie kannst du sowas glauben? Identifiziere dich mit Noah. Christus sprach durch Noah und der Sintflut ist gekommen. So die Sintflut ist gekommen. Es ist genauso geworden, wie der Geist Christi durch Noah gesprochen hat. Und heute können wir 100% sagen, es wird genauso sein, wie der Geist Christi durch das Wort Gottes spricht. 100% sicher. Daher lass dich nicht entmutigen. Und verstehe etwas. Etwas Wunderbares. Diese Langmut gilt auch heute. Warum ist Jesus noch nicht zurückgekommen? 2. Petrus gibt uns die Antwort darauf. Dieser Noah war ein Verkündiger der Gerechtigkeit, sagt uns 2. Petrus 2, Vers 5. Aber dann steht auch in Kapitel 3, wo habe ich das jetzt in meinen Notizen? Wir schauen das einfach an. Warum kommt der Jesus noch nicht? 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Er zögert, damit wir glauben können. Das ist Gnade. Du leidest, wirst schlecht behandelt. Derjenige, der dich peinigt, auch dieser will der Herr erretten. Diesen. Wow! Das ist Gnade. Und du könntest das Werkzeug sein, damit das passiert, indem du ein Zeugnis bist für ihn, so wie der Herr Jesus am Kreuz litt, damit er uns zu Gott führen konnte. Wunderbar. Ein paar weitere Gedanken zu diesen Geistern im Gefängnis und diese Dinge. Erstens, eben 2. Petrus 2, Vers 5 steht, dass Noah der Verkündiger der Gerechtigkeit war. Und das Wort Geistern wird sehr wohl für Menschen verwendet. Allerdings, manche sagen, das kann hier nicht passen, weil es keine Erklärung gibt. Weil in Hebräer 12, Vers 23 spricht er von Menschen und sagt, Geistern der vollendeten Gerechten. So, hier wird das Wort schon für Menschen verwendet. Das schließt dann nicht aus, dass Petrus in 1. Petrus 3 genau das Gleiche tut. Nur halt ohne diese Erklärung. Das ist ganz in Ordnung, weil es passt in den Zusammenhang wunderbar hinein. Und, darf ich sagen, Petrus verwendet einige Wörter, die andere nicht so verwenden. Und manche, die niemand anders überhaupt verwendet. So, wir müssen hier aufpassen. Wir lesen hier Petrus, nicht Paulus. Das ist ein Unterschied. Ja, so wir sehen hier eben eine Bereitschaft da. So, ein Buch habe ich gehabt, wo 7 Punkte gebracht wurden, die beschreiben, wie Noah eben auch mit uns heute verglichen werden kann. Noah und seine Familie waren die absolute Minderheit, so wie Christen heute. Noah war gerecht mitten in einer ungerechten Welt. Drittens, Noah war ein mutiger Zeuge der Botschaft Gottes für 120 Jahre lang, als die Arche gebaut wurde. Und Noah wusste, dass Gottes Gericht bald auf die Welt kommen würde. Trotzdem blieb er treu. Es war Jesus, der durch Noah damals gesprochen hat.
Noah predigte im Geist des Christus. Das war nicht seine eigene Botschaft, wie wir schon gesagt haben. In dieser Zeit war die Lösung die gleiche wie heute. Buße und Glaube das Wort Gottes. Nichts anderes. Das Gericht Gottes kommt. Sei bereit, in die Arche hineinzugehen. Die Arche ist ein Bild von Christus. Der Rettungsweg Gottes. Gott hat Noah befohlen, bau die Arche. Gott hat ihm sogar den Plan gegeben. So sollst du es bauen. Noah und seine Familie waren zum Schluss die einzigen leider, die errettet wurden. Heute haben wir noch Zeit, dass Menschen Jesus annehmen. So, das bringt uns zu unserer dritten. Wir haben noch ein drittes und ein kurzes viertes Punkt. Was ist das dann mit der Taufe? Weil wir sehen hier im Vers 21, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe. Noah ging durchs Wasser in der Arche, wurde gerettet. Noah hat nicht geschwommen. Okay, der war in der Arche. Stell dir vor, alle anderen haben geschwommen und sind gestorben. Das ist schrecklich. Nur die Arche hat Noah retten können. So, das Wasser hat ihn nicht gerettet. Die Arche hat ihn gerettet. Die Taufe ist ein Bild für, erstmals, Gericht Gottes, aber auch Errettung Gottes. Das Gericht unter dem Wasser, gestorben und mitbegraben. Wieso ist Jesus gestorben und begraben? Weil er das Gericht Gottes für uns auf sich genommen hat. Er wurde für dich und für mich gerichtet. Er übernahm das für uns. Aber seid ihr nicht dankbar, die Taufe heißt nicht unter das Wasser geben und dort lassen, bleiben. Also, dass wir, unsere Gemeinde würde natürlich niemals wachsen, weil wir jede neue bekehrte Mensch umbringen würden. Das wäre schlimm. Das Bild ist nicht, du stirbst in Christus. Und das war's. Sondern du bist mitgestorben und mit auferweckt. Da kommst du aus dem Wasser wieder raus. Und du verkündigst, Jesus ist der Weg. Noah wurde auch errettet, indem er durch das Gericht Gottes ging, aber er war in der Arche. Und die Taufe hier ist jetzt, die Taufe selbst rettet nicht. Es steht da klar und deutlich, es ist ein Sinnbild. Es steht da, welches auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun des Unreinheit des Fleisches ist. Und übrigens, ganz gratis und nebenbei, ein Abtun der Unreinheit des Fleisches, es ist nicht wie wenn du jetzt am, was weiß ich, deinen jährlichen Bad nimmst und dann das ganze Dreck vom Körper dann abwäscht. Das heißt, wenn du dich badest, nimmst du einfach ein bisschen Wasser und machst so, jetzt bin ich wieder sauber. Na, was machst du? Du tauchst dich im Wasser hinein, du wirst ganz nass, von Kopf bis Füße und du wäschst dich ab. Auch interessante Beispiel, weil wenn die Taufe nicht untertauchen ist, wie soll das jetzt mit Abtun von Unreinheit passen? Ein bisschen Wasser drauf spritzen. Okay? Aber Nebenpunkt. Der Punkt hier ist, dass es dieses Untertauchen ist ein Zeugnis von einem reinen Gewissen. Wieso rein? Ich identifiziere mich mit Christus. Jesus gibt mir ein reines Gewissen. Wir haben vorher Vers 16 eben das Thema gehabt, was ist ein reines Gewissen? Wie wichtig ist unser Gewissen? Aber ich hoffe, wir haben auch damals verstanden, ein reines Gewissen vor Gott ist nur durch und in Christus möglich. Und selbst wenn du versagst, deine Hoffnung ist nicht auf deine Leistung zu schauen, sondern deine Hoffnung ist auf Christus zu schauen und zu wissen, sein Kreuzestod hat wirklich alles vollbracht. Er hat alles für dich bezahlt. Er ist deine Gerechtigkeit. Jetzt steh wieder auf und geh in seiner Kraft und ermutige dich in ihm. Er ist treu. Er ist gut. So, wir sehen hier eben, es ist ein bildlichen Sinn, es rettet durch die Taufe, aber es hat nichts mit äußerlicher Schmutz zu tun oder unser Fleisch, sondern es hat damit zu tun, dass unser Herz, unser Gewissen vor Gott rein ist. Warum und wie? Durch die Auferstehung Jesu Christi. Er starb für uns, aber er blieb nicht tot. Warum? Weil er der Sohn Gottes ist, weil er unschuldig war, weil er für uns gestorben ist und er ist auferstanden, um uns zu retten. Und dazu, unser vierter Punkt ist, er sitzt zu Rechten Gottes, alles ist ihm unterworfen. Das haben wir schon glaube ich, sehr klar mitgeteilt heute, so ich werde hier nicht viel Zeit verbringen. Aber damit schließt er ab. Jesus ist Herr. Jesus ist König aller Könige. Leidest du? Du bist nicht der Erste, du bist nicht der Einzige. Jesus ist trotzdem Herr über alles. Und er war schon immer das. Noah hat das erlebt. 120 Jahre und es schaut so aus, als ob er gar nichts erreicht hat. Aber er diente dem Herrn treu. Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Jesus. Es dreht sich um Jesus. So, wenn du diese Stelle anschaust, da, ja, du musst diese Stelle auslegen. Haben wir hier jetzt ein Hummer oder eine Garnele? Ich habe euch versucht zu erklären, warum ich diese Stelle so auslege und so verstehe, wie ich das verkündigt habe. Zum Schluss müssen wir alle aber sagen, ob man eine andere einzelne Auslegung hat für die Geister im Gefängnis oder nicht. Jeder muss sagen, diese Stelle lehrt, dass Jesus Christus ist Herr. Und Jesus Christus ist immer Herr. Da gibt es keine Punkte, worüber wir reden oder streiten könnten. Und das ist das Ziel. Das ist der Grund, warum er das überhaupt sagt. Und da können wir uns freuen und sagen, wie klar das Wort Gottes ist. So, was sagen wir zum Schluss? Das klingt vielleicht zu einfach, aber das ist der Punkt. Schau auf Christus. Er ist der Sieger. Er ist unsere Zuversicht. Er ist es. So leidest du, du bist nicht allein. Bist du in einer schwierigen Situation? Jesus versteht. Er liebt dich. Geh zu ihm hin. Genieße die Beziehung mit ihm. So, wie steht es bei dir heute? Lass zu, dass durch diese Stelle du nicht abgelenkt wirst mit diesen Einzelheiten, sondern dass du ermutigt bist mit dieser klar und eindeutigen Größe und Macht dieser Welt. Wer Jesus ist und was er getan hat für dich. Er will dich zum Herrn, zum Gott führen. Er liebt dich. Und wenn du ihn kennst, er steht bei dir und bleibt bei dir in jeder Situation. Und du bist auf der Siegerseite in Christus. Amen.